ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
22. Sonntag nach Trinitatis und dafür hat Bach 1723 in seinem ersten Jahr als Leipziger Thomaskantor die Kantate »Was soll ich aus dir machen, Ephraim« komponiert.
Was soll ich aus dir machen? Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Was soll ich aus dir machen?
Das war schon mal ein Stück aus der Eingangsarie zu dieser Kantate. Aber bevor wir näher auf die Musik eingehen, betrachten wir doch erstmal die Quellenüberlieferung zu diesem Stück. Erstmals aufgeführt wurde die Kantate im Oktober 1723, aber Michael, möglicherweise gehen ja Teile davon auf irgendeine ältere Vorlage zurück. Fragt sich bloß auf welche, nicht?
Ja, also das kann ich dir nicht beantworten, auf was sie zurückgeht. Also wir haben von dieser Kantate leider nicht Bachs originale Partitur, sondern das originale Aufführungsmaterial, was damals von Tom Arnon angefertigt wurde. Und da sieht man, dass die Schreiber sich bei den Sätzen 3 bis 6, also beginnend bei der ersten Arie bis zum Schluss, immer mal vertan haben beim Notenschreiben. Und zwar sieht man, dass sie offensichtlich einen Notentext abschreiben, der aber das Stück in einer anderen Tonart präsentierte. Also sie haben praktisch transponiert beim Abschreiben und da eben sich hin und wieder mal vertan. Das kommt ja vor, wenn man da einfach nicht konzentriert ist. Und das könnte darauf hindeuten, dass diese Sätze aus einer Partitur kopiert wurden, wo die Stücke in einer anderen Tonart standen und vielleicht auch das gesamte Stück einen ganz anderen Kontext hatte. Weil das Erstaunliche ist, es betrifft nur die Sätze 3 bis 6 und nicht den Eingangschor und das erste Rezitativ. Also mit anderen Worten, es könnte sein, dass wir hier vielleicht eine ältere, Klammer auf, Weimarer Kantate rudimentär überliefert haben. Aber eine endgültige Antwort hätten wir darauf nur, wenn Bachs originale Partitur da wäre. Musikalisch sehe ich jetzt nicht unbedingt den großen Bruch zwischen den ersten beiden Sätzen und den folgenden Sätzen, dass das eine irgendwie ganz klar nach Weimar klingt und das andere nach Leipzig. Aber irgendwie dürfte diese Kantate schon eine Vorgeschichte haben, die wir nicht ganz genau kennen.
Wie passt denn der Text dieses Stückes, den ein unbekannter Librettist geschrieben hat, zum heutigen Evangelium, also diesem Gleichnis vom Schalksknecht? Da geht es ja letztlich um die göttliche Vergebung menschlicher Schuld.
Ganz genau, dieses Gleichnis vom Schalksknecht vergleicht ja das Himmelreich mit einem König und dieser König hat einen Knecht, präsentiert dem eine Schlussrechnung und der Knecht bittet mit Händen und Füßen, dass er die nicht zahlen muss, weil er dann sozusagen pleite ist und im Grunde seine Familie im Elend versinkt. Und daraufhin erlässt ja der König ihm die Schuld. Aber was macht dieser Knecht? Er hat wiederum einen Schuldner, der wirklich einen ganz geringfügigen Betrag ihm schuldet und dem erlässt er aber die Schulden nicht, obwohl der auch mit Händen und Füßen bettelt. Und das kriegt der König mit und daraufhin wird das alles zurückgenommen und dem Knecht, dem Schalksknecht, wie das Luther übersetzt, geht es dann überhaupt nicht mehr gut. Also der hat sozusagen verspielt und jetzt ist im Grunde genommen die Übertragung in dem Gleichnis, dann letztlich auch in den Predigten, natürlich kann Gott uns bestrafen, aber er lässt ja doch am Ende Gnade walten. Warum? Weil es Jesus Christus gibt, der sozusagen unsere Sünden übernommen hat, auf sich genommen hat und damit wir eben doch in den Himmel kommen. Und letztlich geht es in dieser ganzen Kantate um die Frage nach Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Es geht um dieses Spannungsfeld, was eben auch in dem Gleichnis aufgemacht wird. Gnade vor Recht, verdiente Strafe und barmherzige Vergebung. Das ist das ganze Thema der Kantate, voller Metaphern. Und das geht auch schon erstmal los, eben mit einem großen Diktum aus dem Alten Testament, Prophet Hosea, der da eben Gott sprechen lässt. Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich dich schützen, Israel? Soll ich nicht billig ein Adama aus dir machen und dich wie Zeboim zurichten? Zwei Städte, die von Gott wie Sodom und Gomorra eben wegen ihres Charakters als Sündenpfuhl vernichtet wurden. Oder aber, so geht es dann weiter, aber mein Herz ist anderen Sinnes, meine Barmherzigkeit ist zu brünstig. Und im Verlauf der Kantate wird dann der Kreuzestod von Jesus thematisiert. und dass der uns natürlich den Weg ins Himmelreich geebnet hat.
Du hast jetzt dieses Diktum schon vollständig vorgelesen. Es ist ja recht lang und es ist wahrscheinlich zu lang, um einen Chor einzusetzen. Außerdem ist es viel wirkungsvoller, wenn da nur eine Person singt. Und so ist es auch hier der Fall. Also der Bass singt und wird aber wirklich sehr, sehr farbig begleitet. Also nicht nur von Streichern, wie wir das manchmal haben, sondern auch noch von Oboen. Und ein Horn ist auch noch dabei.
Ja, eine große Besetzung. Und der Bass, der hier singt, ist natürlich Gott mit dieser Frage, was soll ich aus dir machen, Ephraim? Ephraim, das Nordreich Israels in dem Fall. Mhm. Und es ist vielleicht eins der ersten Beispiele für diese komische Gattung, die irgendwo zwischen elaborierten Accompagnato und Arie schwankt. Mhm. Also man weiß nicht, ist es richtig Arie oder ist es noch Accompagnato-Rezitativ, Arioso, irgendwas dazwischen.
So ein Zwischenbegriff, ja. Ne? Ja.
Fakt ist, Gott spricht und er poltert. Also das ist ganz bohrend, wie dieser Text vorgetragen wird. Grundiert von dem sehr farbigen Ensemble in düsteren, kleinen, zerklüfteten Dreiklangsfiguren der Streicher. Also das ist ein dunkles Krummeln in Moll, was da erzeugt wird als Grundierung. Und die Oboen, die haben nur eine Aufgabe, die seufzen die ganze Zeit. Also die malen sich schon aus, was jetzt passieren könnte, wenn Gott wirklich straft. Dann wird es nämlich nicht gut enden.
Mein Herz ist anders Sinnes, mein Herz ist anders Sinnes, mein Herz ist anders Sinnes, mein Herz ist anders.
Ja, das ist also dieses Eingangsstück, sage ich mal, ganz neutral, weil wir ja irgendwie das auch gattungsmäßig schwer festmachen können. Das
ist ganz interessant übrigens, also die Thomaner, die den Stimmensatz ausgeschrieben haben, die haben tatsächlich Aria einmal drüber geschrieben, aber wir haben große Zweifel, ob Bach selber sozusagen das bestätigt hätte. Mhm. Es ist auch egal, ich meine, es ist wieder eine dieser Kantaten, wo eben Gottes Wort vertont wird, aber nicht rezitativ ist und Bach eben versucht, eine Art von Gattung zu finden, die schon arienhaft klingt, obwohl der Text sich nicht reimt.
Und ist auch kein Da Capo-Stück natürlich. Wir machen weiter mit einem Da Capo-Stück. Das ist nämlich die Alt-Arie an Position 3 in dieser Kantate. Dazwischen ist noch ein Rezitativ. Ein unbarmherziges Gerichte wird über dich gewiss ergehen. Das klingt auch wirklich unbarmherzig, muss ich mal sagen.
Ja, ist es wirklich. Und ich würde mal sagen, eine Arie, die wie wenige bei Bach aus einer überbordenden Zahl von Halbtonschritten besteht. Ja, also hier hat die Chromatik das Zepter übernommen. Und ich glaube, der Grund dafür ist ganz offensichtlich. Der Text, den der Alt hier vorträgt, lautet: Ein unbarmherziges Gerichte wird über dich gewiss ergehen. Die Rache fängt bei denen an, die nicht Barmherzigkeit getan, und machet sie wie Sodom ganz zunichte. Also das ist jetzt wirklich die Anspielung auf den Scheiksknecht, der da eben die Barmherzigkeit, die ihm zuteil wurde, nicht weitergegeben hat. Und unbarmherzig ist diese Melodik der ganzen Arie, ist die ganze Arie insgesamt, weil sie wirklich fast ausschließlich aus chromatischen Tonfolgen besteht, nur vom Basso Continuo begleitet, daher auch ganz fokussiert auf das Wort. Also das ist schon Musik, die einen erschaudern lässt und uns allen nochmal eintrichtern soll: Macht nicht den Fehler des Scheiksknechtes.
Die Alt-Arie in dieser Kantate: Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Und es gibt noch eine zweite Arie, die singt der Sopran dann. Und da ist ein Instrument dazugekommen, nämlich die Oboe. Und das gibt natürlich dem Ganzen gleich wieder ein anderes Gepräge.
Ja, und dafür gibt es auch allen Grund, denn jetzt haben wir ja die Erlösung. Also Jesus Christus und sein Blut hat uns ja gerettet. Das heißt im Rezitativ auch direkt vorher, dass ich vor Gott in Schulden bin. Doch Jesu Blut macht diese Rechnung gut, wenn ich zu ihm als des Gesetzes Ende mich gläubig wende. Und jetzt tritt eben der Sopran auf, um das zu verdichten. Gerechter Gott, ach rechnest du, so werde ich zum Heil der Seelen die Tropfen Blut von Jesu zählen. ach, rechne mir die Summe zu, ja, weil sie niemand kann ergründen, bedeckt sie meine Schuld und Sünden. Also das ist jetzt der Ausweg und deswegen komponiert Bach eine ganz optimistisch fröhlich klingende Arie im Sechs-Achtel-Takt. Das ist fließend, das ist liedhaft und aufatmen allenthalben. Also wirklich nach einem düsteren Beginn, der uns Schlimmstes erahnen ließ, ist jetzt eben die Erlösung auch in Noten zu erleben. Und die Oboe liefert da noch eine Farbe dazu, die schlichtweg Zuversicht ausstrahlt.
Sopran-Arie, durchaus optimistisch, fröhlich, fast schon am Schluss der Kantate. Es folgt dann noch der obligatorische Schlusschoral. Michael, was mir hier auffällt an dieser Kantate, die Streicher, also das eigentliche Orchester, die spielen nur im Eingangssatz und im Schlusschoral. Zwischendurch ist das Stück extrem klein besetzt, was das Instrumentarium anbetrifft, nämlich eigentlich nur Basso Continuo bis auf diese kleine Arie, die wir eben hatten. Da spielt eine einzige Oboe mit. Das ist eigentlich nicht so gewöhnlich. Wie kommt's? Gibt es da eine Erklärung für?
Wir können es wieder nur vermuten. Was man insgesamt feststellen kann, wenn man auf diesen ersten Jahrgang von Bach schaut, sehen wir, dass er in den ersten 3-4 Monaten wirklich niemanden geschont hat. Und gerade im August und September 1723 hat der Bach in einem Fort neue Stücke komponiert mit ausgeprägten großen Eingangschören und auch mit einem ganz vielfältigen Instrumentarium. Und dann ist es schon auffällig, dass im Oktober plötzlich es sich die Waage hält, dass es einerseits Kantaten gibt, die diese aufwendige Form haben, also großer Eingangschor, breites Instrumentarium. Aber die andere Hälfte dieser Stücke dann im Oktober, die ist tatsächlich mehr kammermusikalisch besetzt. Zeigt sich dadurch, dass sie eben keine Eingangschöre mehr haben, sondern die Stücke oft mit einer Arie beginnen und der Chor dann mal nur im Schlusschoral zum Einsatz kommt. Und dass eben auch die Besetzung bei den Sängern beziehungsweise bei den Instrumenten relativ klein ist. Da kommen nicht alle 4 Gesangsstimmen mit einer Arie zum Einsatz oder einem Rezitativ. Und auch beim Blech oder beim Holz hier in diesem Fall sehr überschaubar. Einen richtigen Grund kann ich nicht sagen. Also, dass man da jetzt irgendwie wüsste, es hat parallel ein Ereignis gegeben, was die Thomaner sängerisch gefordert hat. Vielleicht war auch ein hoher Krankenstand. Vielleicht wollte einfach auch der Bach aus den Erfahrungswerten, die er in den ersten Monaten gemacht hat, dem Chor eine kleine Verschnaufpause und auch den Stadtpfeifern gönnen, bevor es dann sozusagen Richtung Weihnachtszeit geht, weil da war klar, das wird musikalisch sehr aufwendig. Ich kann es nicht so richtig sagen, bloß wir müssen einfach feststellen, Bach entdeckt im Verlaufe des Herbstes auch die kammermusikalischen Kantaten als Möglichkeit, seine allsonntägliche Kirchenmusik in Leipzig auszugestalten. Vielleicht, weil er eben auch ein bisschen wie der König gegenüber dem Knecht Gnade walten lassen wollte, gegenüber seinen Sängern.
MDR Klassik.